Herrn Angelo Triolo habe ich heute hier. Hallo, Herr Triolo, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch.
Sie sind Gastarbeiter aus Italien, kamen
Ja,
Anfang der 60er Jahre nach Deutschland
ganz genau.
und Sie haben ein Buch geschrieben
Ja,
mit dem
so.
Titel, hören Sie nochmal, ob ich es richtig ausspreche, Maestro Peppino.
Richtig, so
Richtig.
ist das gut.
Was war damals der Grund, dass Sie nach Deutschland gekommen sind? Wie alt waren Sie, als Sie herkamen?
Knapp 18. Ich wurde hier 18.
Ah, okay.
18 Jahre.
Sie stammen aus San Biagio,
Platani, Platani.
Platani.
Das ist ja in der Provinz Agrigent. Und der Name kommt aus dem Fluss Platani. Das ist ein Salzfluss, weil die ganze Gegend mit Salz, also da wird sogar bis hier nach, hier vor die Tür noch unser Salz gestreut. Da.
Ach, okay, ja.
Durch eine Firma Hamann aus Nigenich.
Ja.
Baustoffe Hamann. Und der importiert das. Und
Das
dann
ist aus
kommt dann ein
Ihrer
bisschen.
Heimat.
Ja, nicht direkt aus der Gegend da.
Ja.
Sehen Sie? Ja.
Und was war damals der Grund, dass Sie entschieden
Arbeiten.
haben?
Ja, die Arbeit.
Ah, wie haben Sie denn in Italien gelebt? Gab es da zu der Zeit
Ja, passen Sie
keine
auf.
Perspektive für Sie?
Ich habe also die Volksschule besucht, 5 Jahre. Davon haben wir nichts gelernt, außer Geschimpfe vom Lehrer. Ja, das steht alles hier drin. Direkt am Anfang. Und dann, ja, und dann wurde ich hier von meiner Mutter aus, mein Vater, Nachmittag nach der Schule zum Schuhmacher geschickt. Und da habe ich, aber das erzähle ich ja nicht mehr, Schuhmacher. Da habe ich die erste Zeit nur die Nägel gerade gebogen, ja. Und dann fing ich, und dann habe ich das stehen gelassen und dann bin ich dann zum Friseur. Aber die ersten 2 Jahre oder fast 3 habe ich nicht mal einen Cent bekommen, nicht mal zu Weihnachten.
Aha, war das denn im Rahmen einer Ausbildung oder wie war das? War das?
Das war so damals.
Aha, okay.
Die Leute, die Friseure selber haben die nichts verdient.
Ja.
Und wir, wohin? Sie haben alle zum Friseur oder zum Schuhmacher oder irgendeinen Beruf lernen. Wir haben nichts gekriegt, die ersten paar
Ah,
Jahre.
okay.
Null. Und dann habe ich was bekommen. Dann bin ich dann in der Stadt nach Agrigent. 7 Monate und dann kam ich hier nach Deutschland. Nach Saarbrücken.
Ah, zuerst nach
Nach
Saarbrücken.
Dudweiler, genau.
Ja. Wie kamen Sie in Italien? Darauf haben Sie mitbekommen, dass viele nach Deutschland
Ja,
gehen?
natürlich, da kamen die
Ja.
Ersten, die haben dann natürlich geschwärmt hier von und natürlich haben die Geld nach Hause geschickt. Und was weiß ich, alles Mögliche und haben geprahlt und klar und so weiter und dann wollten wir auch. Und ich hatte 2 Freunde schon in Saarbrücken und dann kam ich dann zu ihnen.
Was haben Sie denn da gemacht?
Ja, eine Woche später, die erste Woche haben wir nur gebummelt und weil die hatten frei. Und dann sind wir zum Arbeitsamt gegangen und haben die mich dann abgeholt. Ein Herr Häfner mit dem schweren Opel-Kapitän. Ich dachte, wir in Amerika. Doch.
Ja.
Und ja, und dann haben die mich da nach Friseur, da habe ich ja Friseur gemacht.
Okay.
Und da habe ich meine erste 105 D-Mark
Haben Sie
die Woche
bekommen?
bekommen,
Die
Wochenlohn
in der Woche.
damals. Gab es keinen Monatslohn oder was.
Ja.
Ende der Woche wurde dann das Geld ausgezahlt. Ist auf der Bank oder wo. Ja. Ein Jahr lang habe ich dann Dudweiler gemacht.
Dann hatten Sie einen so einen Einjahresvertrag? Nee.
Ja, gut, aber. Und dann bin ich hier nach Hause. Dann
Hier
kam,
nach Hause.
ja, dann wieder zurück nach Saarbrücken. Dann blieb ich dort. Und danach kam eine, ich hatte einen Cousin hier in Andernach, habe ich den besucht. Und da bin ich ausgegangen, habe ich dann alles gesehen, abends die ganze Rheinstraße. Kennen Sie? In Andernach?
Nee. Mm-mm.
Da war damals so eine ganz schmale Gasse.
Ja.
Da gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich, 6 Tanzlokale.
Mm-hmm.
Sagen Sie, war damals berühmt, die Rheinstraße. Und da habe ich gesagt, das ist so schön. Und da habe ich meine Cousin, 2 Cousins gehabt. Und da bin ich dann wieder hier nach Rheinland gekommen. Da habe ich dann auch als Friseur gearbeitet. Mhm. So geht das.
Und wie lange ging das dann so?
Ja, dann bin ich von dort nach Rimini. Ja, erstmal nach Bologna.
Wie lange waren Sie denn dann hier in Andernach oder
ein paar Koblenz? Jahre noch.
Ja.
Also 1965. Meine Mutter wollte, dass ich unbedingt wieder nach Italien komme. Und da hat er Verbindung aufgenommen.
Mhm.
Und da bin ich nach Bologna.
Ja.
Und von Bologna bin ich, da habe ich einen Freund besucht, in Cattolica. Sagt Ihnen was? Cattolica?
Mhm.
Rimini?
Rimini.
Mhm. Ja, ist alles eins im Grunde.
Okay.
Gehört so. Und dann bin ich nach Rimini, der war dort auf Arbeit. Und da bin ich da geblieben bis als Friseur.
Ja.
Bis Ende der 60er Jahre.
Ah, dann doch auch mehrere Jahre.
Moment. Bis 7, 66. 67 kam dann nach Koblenz.
Und wie kam das, dass Sie sich dann doch nochmal entschieden haben aus Italien?
Ja, das war nicht so. Ich bin dann, habe ich Saison gemacht.
Mhm.
Im Sommer habe ich dort gearbeitet. Und dann bin ich hier nach Hause, nach Sizilien. Mhm. Und dann wieder zurück. Und dann wieder hier in Arbeit suchen. Alles, was ich verdient habe, ging also für die Fahrt hin und her.
Okay.
Ja. Aber in dem Alter kann man das machen, oder?
Ja. Und dann sind Sie nach Koblenz gekommen.
Ja, und dann kam ich, dann kam ich in der Schweiz.
Ach, da waren Sie auch noch in der
Schweiz. In Basel. Okay. Habe ich 6 Wochen gearbeitet und das war doch so schlecht. Und da habe ich gedacht, Angelo, du bleibst hier nicht.
Mhm.
Dann bin ich zum Basler Hauptbahnhof gegangen und habe gesagt, hier, ein Fahrkarten, Andernach und nicht zurück. Oder hat er mich angeguckt und gesagt, ist gut.
Mhm.
Und dann kam ich hier in Andernach, habe ich mir dann, wollte ich arbeiten, habe ich keins gefunden und jemand sagte mir, fahr nach Koblenz.
Ja.
Und dann bin ich dann zum Arbeitsamt hier nach Koblenz, damals war ich in der Bettiger Straße, Arbeitsamt. Und dann haben die mich dann nach Gülz geschickt.
Auch wieder zu einem Friseursalon.
Ja, weil der hat den Lemon bekommen, der Chef, ich glaube ich. Lebte noch, glaube ich. Hat in derselben Straße geboren und gewohnt, bis zuletzt, glaube ich, in der, da wo Café Hahn ist.
Ah ja, 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 das kenne ich.
Café Hahn, die Neustraße.
Ja.
Und da habe ich dann 3 Monate gearbeitet und dann bin ich wieder zurück nach Rimini und dann hin und her. Ja,
hin und her.
Ja, und? In dem Alter kann man das machen.
Mhm.
Ja, und dann kam ich hier bis 8, 9, Moment, Ende der 70er.
Also so lange haben Sie Ende gependelt, 60er, immer wieder zwischen...
Ende der 60er.
Und so lange haben Sie immer zwischen Rimini und Koblenz...
Ja, hin und her gependelt. Und dann...
Und letztendlich hat Koblenz irgendwann sind Sie in Koblenz dann gestrandet und auch geblieben. Und wie lange leben Sie jetzt in Koblenz?
Ja, seit damals, seit 1967. 40. Ja gut, ich hab ein paar Jahre in Neuwied gewohnt, aber das war nicht so, also,
ich hab. Und seitdem war nie wieder der Wunsch da, nach Italien zurückzukehren?
Ja und nein. Ich kann Ihnen nur Folgendes sagen. Wenn man so lange weg ist von zu Hause, man gewöhnt sich dran hier.
Ja.
Außerdem, die Unterschiede sind folgende. Bei uns ist das schön, wenn man gesund ist.
Mhm.
Dann ist alles bestens.
Ah.
Aber wenn sie ein Krankenhaus braucht, dann ist es immer kompliziert. Das ist ja nicht so gut. Und die Leute, die haben nicht so gut wie wir hier in Koblenz mit 5 Krankenhäusern.
Ja.
Verstehen Sie? Das ist alles...
Und wahrscheinlich auch so das ganze Versicherungssystem.
Nein, man ist ja gut versichert.
Ja.
Sobald ich in Italien bin, ob ich eingezahlt habe oder nicht, bin ich krankversichert.
Ah, okay.
Das ist eine klare Sache.
Mhm.
Aber gut, ich kann es nicht erklären, warum. Man ist jetzt so lange weg.
Mhm.
Ich fahre oder ich fliege jedes Jahr neuerdings wieder runter.
Ja.
Und das tut mir jedes Jahr gut. Wissen Sie warum?
Warum?
Also, ich komme bei uns im Dorf. Der Erste, der mich sieht, begrüßt mich und umarmt mich. Nur dieses Jahr nicht, mit dieser Corona-Geschichte.
Okay.
Aber sonst. Und egal, wo man hinkommt, ist man willkommen. Natürlich ist es ein kleines Dorf, wir kennen uns alle. Und Leute, die mich vielleicht vor 10 Jahren gesehen haben, die spendieren mein Espresso.
Mhm.
Verstehen Sie? Das ist ganz anders. Und überall wird man umarmt und begrüßt und hin und her. Das ist, und natürlich auch das Wetter, die Temperatur, wenn es richtig warm ist. Das tut gut für die Knochen. Verstehen Sie? Und hier ist gut, wenn man die andere Sache, das ist alles, ja, dass man praktisch, man geht zum Arzt und da kriegt man einen Termin, man ruft an und sagt, dann kommen Sie dann und dann klappt das. Das ist alles da unten. Ist
gut
da,
strukturiert ist
ja,
das hier.
Mhm. Perfekt. Diese Sache ist perfekt.
Mhm.
Oder ich will jetzt zum Zahnarzt, rufe ich an, dann komme ich hin. Und oder zum Augenarzt, dann war ich beim Augenarzt, dann klappt das alles bei uns. Erstmal, wir wohnen weit weg von der Stadt, da müssen sie sich dann erstmal vielleicht jemanden finden, dann müssen sie vielleicht empfehlen, dahin zu gehen, und weil viele Sachen zahlt die Kasse nicht.
Ach so,
und dann kriegen sie dann empfohlen und für 5 Minuten zahlen sie 100 Euro. Und so weiter und so weiter. Das sind diese Sache ist okay. Der Nachteil.
Ja.
Und die ganzen Operationen und die, dann werden alle in Norditalien gemacht und so weiter. Das ist alles, in diese Richtung ist da schlecht.
Ja.
Aber ansonsten ist alles da im Dorf.
Mhm.
Wir haben besser als manche Dörfer hier.
Okay.
Doch, wir haben da bei 3000 Einwohnern 2 Apotheken, 3 Ärzte, ein Frauenarzt, dann haben wir noch 3 Pizzeria, sogar 4, und noch 4 oder 5 Cafés, Werkstätte, ist alles da.
Ist alles da.
Alles, was ich brauche.
Ja.
Lebensmittelgeschäfte, Metzgerei, alles da. Bäckerei, Konditorei, alles da. Nur keine Arbeit.
Ja.
Das ist sehr Nachteil.
Mhm.
Aber die Leute leben auch. Das ist, die haben sehr schöne Häuser. Nicht alle natürlich, aber die neue Bauten sind schon ganz gut aus. Aber ich habe ja mein Elternhaus. Ganz total, wie sagt man, vergammelt.
Mhm.
Ja, die ist schon 30 Jahre zu.
Ja.
Und es muss renoviert werden und ich habe keine Lust. Und da gehe ich immer, dann hole ich mir ein Zimmer. Zahle ich 15 Euro am Tag.
Ja.
Also nur zum Schlafen.
Okay.
Und das war's.
Mhm.
Ein Elternhaus. Können Sie haben.
Mhm. Ich habe auch keine Lust, das zu renovieren.
Ja, die werden da viele Häuser bei uns.
Yeah.
Und bei uns im Dorf wohnen 4 Deutschen. Ein Ehepaar aus Pforzheim, der war bei der Feldjäger und hat sogar hier in Koblenz gewohnt, gelegen, im Bundeswehrlazarett.
Mhm.
mit seiner Frau, dann noch einer, eine junge Frau, ich hoffe vielleicht so 40, aus der Gegend von Dortmund, lebte mit einem Landsmann. Und dann noch eine Frau, die kam ja, ihr Mann kam als, auch als Gastarbeiter vor 40 Jahren, hat sie kennengelernt, dann hat er eine Stelle bekommen bei uns in der Sparkasse. Und er kam zurück und sie ist da geblieben. Und die sitzen nur manchmal vor der Tür, aber sonst die sieht man kaum. Ja. Also vier Deutsche, die da leben im Dorf.
Bei die dahin uns ausgewandert sind.
Ja. Mhm. Ja, ausgewandert kann man nicht sagen. Die zwei schon. Ja. Der heißt Wolfgang Vogt, können Sie im Internet lesen. Ja. Der schreibt immer, schimpft immer gegen die Merkel und alle. Doch.
Ja. Wann haben Sie, Sie haben ein Buch geschrieben.
Ja.
Wie kam das? Wie kamen Sie auf die Idee? War das schon immer in Ihrem Kopf, dass Sie gesagt haben,
wenn ich das,
ich möchte ein Buch schreiben?
Wenn ich das sage, dann glauben Sie mir nicht. Also meine Ex-Frau, die hat immer ein Buch bei sich. Selbst im Bett oder im Schlafen. Oder. Das ist eine richtige Leseratte, wenn man sagt. Der hat immer, und als ich den kennengelernt habe, dann habe ich gesagt, muss ich mal lesen. Und dann habe ich gesagt, ich kann das auch. Ja. Und irgendwann habe ich da was gemacht. Aber wie gesagt, mein Deutsch war damals noch beschränkter als heute. Und da habe ich was geschrieben. Leider habe ich das, das sind andere, nicht das hier.
Ja.
Ist komplett fertig, aber ich habe sie nicht runtergekriegt. Das habe ich keinen Verleger gefunden.
Ach, schade.
Oder man muss ja bezahlen.
Okay.
Dann bringen die das raus. Mhm. Da habe ich ein Thema war bei uns im Dorf über die damalige Mafia und so weiter und so weiter. Und das sind die Geschehnisse. Mhm. Aber ich habe sie nicht losgekriegt. Und und dann habe ich aus Langeweile habe ich zu meiner Tochter gesagt, ich schreibe jetzt die Zeit, als meine Mutter starb und dann nicht wieder zurück ich war 3 Jahre am Stück da unten, diese ganzen Geschehnisse, was passiert sind, und dann ist das hier entstanden. Also diese 3 Jahre da unten. Wenn Sie sich vorstellen, ich hatte ein altes Auto da, wollte ich abholen, komme ich nach Hause, mache die Tür auf, Licht war sowieso keins, weil ich halt jahrelang nicht mehr da. Ich rieche das, was ist da hier, sind tot oder sowas. Da hatten sich 2 Ratten breit gemacht. Da haben die mir alles bepinkelt und beschissen. Da war überall, das steht alles hier im Buch, auf die Schränke, so ein Schichtcode.
Ja.
Und dann alles zerfressen. Gardinen zerfressen, Bettwäsche. Haben die sich bestimmte Jahre lang nur davon ernährt. Bücher zerfressen. Und dann sind wir rumgesprungen und ich ekel mich davor. Und dann habe ich konnte nicht schlafen. Eine Woche lang, bis mein Auto fertig war, habe ich das jeden Abend, ich konnte nicht schlafen, und dann habe ich immer wieder die Erinnerungen da. Und dann habe ich das hier gemacht.
Das heißt, das Buch Maestro Peppino ist eine autobiografische Geschichte.
Ja, gut, kann man sagen. Aber da bringe ich ja viele Sachen noch, die zum Dorfgeschehnisse dazu. Ja? Sachen, die davor passiert sind oder während ich dort war. Zum Beispiel über einen Cousin von mir, der seine Frau umgebracht hat und so Sachen. Ja, doch. Okay. Weil sie war meine Cousine. Er nicht, der Lump. Der war nicht ganz dicht im Kopf, hatte seine Frau. Da
also das Opfer war ihre Cousine?
Ja.
Ah, okay.
Der ist aber danach im Gefängnis gestorben. Erzähle ich sehr viel über ihn.
Ja.
Und dann die ganze Zeit, dann habe ich ja die meiste Zeit nur getrunken. Zu der Zeit und auf meinen Meine Mutter war verstorben und mein Vater muss ich aufpassen. Der war blind. Und dann muss ich für ihn kochen und ein bisschen Bett machen und so weiter. Und haben wir jeden Tag gestritten. Jeden Tag gab es Streit. Weil das Essen war nicht gut genug. Das Ding war nicht gut. Das war, deine Mutter hat das anders gemacht. Mhm. Ich durfte keine Teller waschen mit warmem Wasser. Weil wegen Strom. Mhm. Und solche Sachen. Und da war immer ein Kampf. Und dann hat er das Essen, ja, deine Mutter hat das anders gemacht. Und das Fleisch, und da wollte jeden Tag Fleisch essen. Und habe immer wieder gestritten. Immer wieder.
Das war eine harte Zeit für Sie.
Ja, ja. Und das Schlimmste war, als ich hier, da kam damals, war ich noch verheiratet, kamen wir nach Hause. Meine Mutter lag im Bett, das heißt im Bett, im Sarg. Mitten im Raum, also
in aufgebahrt.
Ja, so, dann so ein Ding drauf, so ein Gestell. Mhm. Das nennt sich die Kühlzelle. Und meine Cousine, die eine ist jetzt, geht auf die 100 und mit seiner Schwester, mit ihrer Schwester. Mhm. Also, die haben zu mir gesagt, Angelo, wir haben gestern auf deine Mutter aufgepasst. Jetzt kannst du hier bleiben. Meine Frau ist dann hoch im Bett gegangen und ich bin dann, habe ich mir eine Matratze geholt und da habe ich mich auf den Boden gelegt, zugedeckt. Mein Vater saß da mit dem Kopf gegen die Wand. Geh im Bett, nein, ich bleibe hier. Und ich bin gefroren, das war 15. Februar. Eine Kälte, das können Sie sich nicht vorstellen, was da, das war im Jahre 86, wie kalt das war. Mhm. Und wir liegen bei 500 Meter hoch, im Winter, wenn es ein bisschen Wind kommt. Das kennt das hier. Und da habe ich gefroren und jede halbe Stunde habe ich so ein Fass gehabt, ja. Weinfass. Rosé-Wein und da habe ich einen Schluck getrunken. Am nächsten Morgen war ich total besoffen bei der Beerdigung. Ich konnte kaum stehen. Solche Sachen. Meine Mutter, ich lag hier auf dem Boden, auf der Matratze und meine Mutter vor mir im Sarg. Ja!
Das stelle ich mir schrecklich vor.
Ja, war doch schrecklich.
Schrecklich.
Ja, so jetzt, das ist so lange her. Ja. Aber das habe ich ja nie vergessen. Aber das erzähle ich ganz genau da drin in dem Buch, wie das wirklich war. Und am nächsten Tag dann die Beerdigungen, was bei uns noch, da werden die Särge auf die Schulter getragen, bis zur Kirche und da wird gepredigt und gemacht. Protestanten, meine Eltern gewesen. Wenn sie, dann machen die eine Trarade raus ohne Ende. Und dann wieder bis zum Friedhof und so weiter. Und dann blieb ich mit meinem Vater zusammen.
Ja.
Da war noch schlimmer.
Das war noch. Und dann war das die Zeit, wo Sie auch dann immer mehr Alkohol getrunken haben? Mhm. Um das zu ertragen?
Ja. Also heute, ich bin seit 1988, im Mai, seit damals habe ich keine Alkohol mehr getrunken, aber null, total null. Heute würde ich das besser ertragen, diese ganze mit meinem Vater, da würde ich manchmal lachen denken. Aber damals hat er mich richtig aufgeregt. Wir hatten Geld da, aber ich konnte nichts. Der hat über alles gejammert und sich beklagt. Man muss sich vorstellen, nicht mal die Teller mit warmem Wasser waschen, um zu sparen. Und der hatte Parterre geschlafen, nach dem Essen, blind, aber der konnte alles so. Durfte man keinen Stuhl verstellen, dann war verloren. Ja. Mhm. Sie können was im Film sehen, das ist alles bla bla. Dann die Schauspielerinnen, die laufen und greifen.
Geht gar nicht in Wirklichkeit.
Nein. Mein Vater, wir hatten einen kleinen Raum, Parterre, der wusste genau, durfte nichts verstehen. Dann war er verloren. Der wusste, nach dem Essen hat er zu mir gesagt, jetzt kannst du gehen. Ich brauche dich nicht mehr. Mhm. Dann hat sich gewaschen, ist im Bett gegangen. Daneben hatte ein Stuhl mit seinen Sachen und dann hatte noch eine Schere, so lange, um sich zu verteidigen, falls jemand kommt.
Okay.
Ja, den Sinne. Und dann hat jemand das Ding da erhand. Und wenn er dann die Tür zugemacht, hat den Stuhl daneben, dahinter gestellt. Und wenn ich heimkam nachts, dann muss ich das verschieben. Da hat er mich gehört. Mhm. Da hat er dann gemacht, hä? Gesagt, ich bin. Achso, gut, alles klar. Mach die Tür zu. Und jahrelang, solange ich da war, gelebt hat, jedes Mal, jeden Abend, mach die Lichter aus. Papa, ich weiß doch, ich bin doch nicht doof. Ich sag's dir nur. Jeden Abend, kannst du dir vorstellen? Mhm. Jeden Abend mach die Lichter aus.
Da waren Sie drei Jahre waren Sie dann haben sich um den Vater gekümmert.
Ja, der ist aber ein Jahr später gestorben.
Ein Jahr nach 87. Ihrer Mutter.
Mhm. Ja, der war schon 90.
Ja.
Und dann habe ich ja noch ein Jahr so Karten gespielt und Bier getrunken und geraucht. 40, 60 Zigaretten.
Okay.
Jeden Tag.
Aber und so dann kam Clique. Der Punkt, dass Sie gemerkt haben, so kann es nicht weitergehen. Und
da wurde dann von zwei Freunden, einer, das studiert, wie heißt es nochmal, politische Wissenschaft, hat er studiert. Mhm. Und hatte mich eingeladen zum Essen, dann hat Trattoria mit noch einem Freund, der war Papa geworden, sagt, wir gehen was essen. Dann hat er mich angeguckt und gesagt, willst du dich kaputt machen? Du bist ja nicht dumm. Was machst du denn? Aber ich konnte körperlich nicht mehr, verstehen Sie? Mhm. Und nach dem Essen bin ich noch zu jemand, der hatte so eine Spelunke. Da habe ich dann noch mal zwei Stubis getrunken und am nächsten Tag habe ich mir einen Liter Milch gekauft, getrunken und da bin ich nicht rausgegangen. Da habe ich bis am nächsten Morgen geschlafen. Und seitdem war Schluss. Ich weiß nicht wie. Das ist ein Wunder. Ich weiß nicht.
Aber das war Ihr fester Wille, so ab jetzt, so kann es nicht weitergehen.
Das weiß ich.
Wissen Sie gar nicht?
Ich kann es nicht erklären.
Okay.
Gut, natürlich ist ein Prozess von Jahren,
ja,
wo man sagt, ich muss aufhören, ich muss nicht. Oder ich habe sehr spät angefangen, was weiß ich, um 10 Uhr, ab 10 statt ab 9 oder ab 8. Und dann, aber zum Schluss hatte ich immer genug. Verstehen Sie? Aber das ist ein Prozess von vielen Jahren. Mhm. Oder man hört auf in ein paar Wochen, dann fängt man wieder an, das ist wie mit dem Rauchen und dann immer wieder, aber das hilft nicht.
Und
entweder oder. Gibt es keine mittlere Sache bei Rauchen, bei Trinken und so weiter. Oder Drogen. Und gut, ich habe keine genommen, außer einmal gezogen. Man so eine, wie sagt man, so ein Joint. Mhm. Einmal. Da war ich betrunken die ganze Nacht. Aber am nächsten Tag war ich fit. Kein Kopf, nichts. Nur zweimal. Aber wenn sie getrunken haben, bis es nicht mehr geht, am nächsten Tag ist man tot, ist man kaputt, hat man Kopfweh, der Magen will nicht und tut alles weh. Und hier, da habe ich immer durch die Zigaretten, hier hat man nur an dieser Stelle zu explodieren. Und dann habe ich immer wieder Aspirin plus C genommen. Dann hat ihm das geholfen. Ganz schlimm. Ja, aber jetzt sind noch her.
Ja, Jahrzehnte, gar nichts mehr.
Aha. Ja, aber wie gesagt, ich habe keine Erklärung, warum und wie das kam. So kam das. Ja, so, jetzt sprechen wir über unsere Landsleute. Was wollen Sie wissen?
Was mich ja interessiert, das fand ich auch in den Gesprächen mit den mit Ihren anderen Landsleuten interessant. Das haben Sie eben schon kurz angesprochen, diese Unterschiede. Viele haben berichtet, Sie kamen nach Deutschland und das war wirklich so ein Kulturschock, dass die Deutschen so distanziert sind. Sie haben ja eben erzählt, Sie kommen in Ihre Heimat und dann wird man umarmt und alles
ist so herzlich. Das habe ich mir notiert hier.
Und das ist ja in Deutschland anders.
Das habe ich meiner Tochter erzählt, da sagt Papa, das ist gut, sag dir das.
Ja.
Also, als ich damals nach Hause fuhr, wegen meinem Vater, meiner Mutter, da war ich vor dem Café und da fing ich an zu pfeifen. Mhm. Kennen Sie Ken Rogers?
Nee.
Den amerikanischen Country-Sänger. Mhm. Und da habe ich gepfiffen. Lucille. Und plötzlich stand einer neben mir, ein Freund, und da fing mit mir an zu pfeifen.
Ja.
Zu begleiten. Zweite Stimme brachte ich. Und dann noch einer. Da waren wir drei, vier Leute am Pfeifen. Das war nur so spontan. Hier geht das nicht. Nee. Dann müssen Sie erst mal einen Verein gründen. Richtig?
Ja.
Dann müssen Sie ein paar Räume finden. Dann müssen Sie noch eine Satzung schreiben. Müssen Sie alles anmelden beim Ordnungsamt. Und dann dürfen Sie pfeifen. Mhm. Das geht da bei uns alles locker. Das ist...
Hat Sie das gestört, als Sie nach Deutschland kamen?
Oh, no.
Nein.
Ich, wissen Sie... Das Problem, jetzt kommen wir auf die ernstere Sache, das Problem vieler Leute ist, sie kommen hier, mich inbegriffen damals, ohne ein Cent in der Tasche oder eine Lira. Ich hätte damals ohne meine Freunde keine drei Tage hier mein Essen bezahlen können. Ich kam ohne, hatte kein Geld da. Aber die meisten fühlen sich noch überlegene als Einheimische, als wenn das nicht nötig hätten, hierher zu kommen. Mhm. Verstehen Sie? Und dann sagen, ja, bei uns ist das so, bei uns ist das so. Ja, warum gehst du nicht nach Hause? Mhm. Natürlich ist so vieles hier nicht so, wie das sein sollte oder was, aber das sind die Sitten von der Leute hier. Jahrhunderte, die sind so. Manche sind zu streng, manche sind, aber man muss sich auch anpassen können. Mhm. Natürlich, manche sind das unbegreiflich, dass einer sich so verhält, oder ich könnte 1000 Beispiele bringen, aber trotzdem. Man kann ja nicht hier kommen und sagen, ja, bei uns ist, man macht das so, bei uns ist das so. Man muss sich auch anpassen. Hm. Und unsere Leute hier, zumindest in Koblenz, die meisten sind angepasste. Denn man hört, hatte man was Schlimmes gehört über die Italiener?
Nein.
Kaum.
Nein.
Alles. Aber wir haben hier im Gegensatz zu vielen anderen Städten keinen Kulturverein, wo die Leute sich da treffen. Verstehen Sie? Hm. Und oder in Neuwied gibt es das Lokal, wo meine früher Pizzeria war, meine Pizzeria damals. Die haben da spielen jeden Tag Karten. Mhm. Da fahren die sogar von hier, vom Koblenz, treffen sich hin und da geht es stundenlang nur Karten spielen. Und schimpfen.
Und
schreien. Und schimpfen. Verstehen Sie? Mhm. Und das ist auch kein Leben. Das ist hier in Koblenz nieder. Früher haben wir den Fußballverein gehabt, ist auch nicht da.
Ja.
Und jeder ist für sich. Also ist kaum. Also.
Vermissen Sie das, so mehr Nein. Kontakt zu Ihren
Leuten? Ich habe das nie gehabt, diese Kontakt zu diesen Leuten. Ein bisschen weniger, muss ich sagen. Also wenig. Ich habe genug Kontakt mit den Leuten, jeden Tag. Haare schneiden.
Ja.
Nee, aber sonst.
Käme das heute nochmal für Sie in Frage, zurückzugehen nach Italien? Oder sagen Sie, ich bin jetzt so lange hier und ein Teil von mir ist schon Koblenzer, sodass Sie hier wie soll bleiben wollen?
Ich habe es schon am Anfang gesagt. Ich sage Ihnen was anderes. Ein Landsmann von mir hat mir Folgendes gesagt. Er kommt aus Sardinien. Mhm. Angelo, wenn du hier lange lebst, das ist wie eine Droge, Deutschland. Denn wenn du guckst, diese Perfektion, wenn du die Straße fährst und so weiter, du kommst nicht mehr los. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Kennen Sie, wenn Sie nach Dings fahren, nach Montabaur, dann gehst du hoch und dann so runter,
ja,
diese steile Ding und dann diese Bäume, ja, aber Winter hat er gesagt, wenn du das siehst, da kommst du nicht mehr weg. Ja? Das ist eine Seite, wie gesagt, das ist das Schöne, das manchmal nicht. Man ist ja sehr viel allein hier.
Ja.
Ich auch, ich bin fast immer zu Hause. Seit ich nicht mehr arbeite, da bin ich, aber da unten wäre das anders.
Da wäre mehr Gemeinschaft.
Ja, ich brauche nur ein paar Meter zu gehen und dann habe ich meine, wir kennen uns alle.
Ja.
Dann kann ich mich da hinsetzen, wir kennen uns alle, wir können mit allen reden. Das sind so stundenlang. Und das sehe ich auch von hier, da gehe ich auf den anderen Café und da setze ich mich hier woanders hin und mit dem Wein und dann quatsche ich weiter, ja, bis am Abend. Das fehlt hier.
Mhm.
Und das sind das 8 Monate lang. Jeden Tag, morgens bis späten Abend, können Sie da mit Leuten verbringen.
Mhm.
Das ist hier nichts. Also,
ja, das ist aber ein großer Unterschied, ja, das aber stimmt, ja.
Außerdem, ich habe eine Tochter hier.
Das ist der Grund, warum sowieso nicht.
Nicht deswegen, aber das ist auch ein Grund.
Ja. Sie haben diesen wichtigen Teil Ihres Lebens, als Sie zurückgegangen sind und Ihren Vater gepflegt haben.
Ja.
Und auch, was ja auch eine schwierige Zeit in Ihrem Leben war, das alles in Ihrem Buch verpackt.
Ja.
Wo kann denn der Zuhörer jetzt, wenn der sagt, ich will das alles selber erleben?
Sie können das bei Reufel kaufen und überall bestellen, bei Amazon.
Okay. Ja.
Und auch hier bei dem Verleger, bei dem der Herr Völlbach. Der kriegt das direkt geschickt, glaube ich, kostenlos. Ich weiß nicht so genau. Aber das sind ja viele interessante Sachen. Das sind auch viele Sachen zum, trotz viele traurige Sachen, wegen meinen Eltern und so weiter und die Sachen, sind auch viele Sachen zum Lachen auch.
Mhm. Mhm. Herr Triolo, vielen Dank, dass Sie heute mit mir gesprochen haben, ein bisschen aus Ihrem Leben erzählt haben, die schönen Dinge als auch die schwierigen Zeiten.
Ich könnte eine Stunde lang erzählen. Das ist, das sind Sachen, die vergisst man nie. Das ist,
vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie und für Ihre Zukunft. Danke, dass Sie da waren.